Herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich sehr. Wir waren sehr unsicher, gerade weil es heute so heiß war. Und schön, dass ihr nicht am Badesee oder im Biergarten versackt seid, sondern euch jetzt nochmal aufgemacht habt hier zu unserer Lesung aus der Autobiografie von Gerd Schramm, Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Mein Name ist Georgina Montero und ich werde so ein bisschen den Moderationspart übernehmen und jetzt natürlich auch die Begrüßung. Die heutige Lesung ist durch eine Zusammenarbeit von Decolonize Erfurt und der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und hier genauer der Landesgruppe in Thüringen entstanden. Die Veranstaltung ist eingebettet in eine Kampagne zur Umbenennung des Nettelbeck-Ufers in Erfurt in Gerd-Schramm-Ufer. Seit März 2020 gibt es hierfür auch eine Petition, die ihr gerne unterschreiben könnt. Und einige von euch haben vielleicht auch mitbekommen, dass es zurzeit seit einigen Wochen eine intensive Debatte gibt, die das Für und Wider der Umbenennung abwägt. Und diese Debatte wird aus unserer Sicht leider ein bisschen einseitig geführt. Wir reden hier vor allen Dingen von der lokalen Tagespresse. Wir haben als die Initiativen, die dieses Vorhaben angeschoben haben, das Gefühl, dass die Tagespresse sehr auf sehr historische Fakten abzielt und dass es vor allen Dingen eher so eine Angst vor Veränderung machende Ebene ist, die da dargestellt wird. Und wir haben uns gedacht, dass wir gerne mit der heutigen Lesung allen Erfurtern und Erfurterinnen und natürlich auch allen, die darüber hinaus am Thema interessiert sind, die Gelegenheit geben möchten, sich selber ein Bild vom Leben und Wirken von Gerd Schramm zu machen. Wir wollen ihn heute aus unserer Sicht einen bedeutenden Erfurter Bürger vorstellen, der, wie wir finden, bisher viel zu wenig und um nicht zu sagen noch gar nicht hier in der Stadt gewürdigt und sichtbar gemacht wird. Als Initiativen, die die Straßenumbenennung als Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, sind wir uns sicher, wer die Geschichte zur Person kennt, die erlebte Willkür im Nationalsozialismus, sein anschließendes Engagement gegen den Faschismus und die Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus, der oder die wird auch unser Engagement für die Umbenennung nachvollziehen und uns hoffentlich langfristig dabei unterstützen. Als kleine Seitenbemerkung sei an der Stelle angemerkt, dass es bisher rund 850 Unterschriften von Erfurtern und Erfurterinnen gibt. Also wir denken, da ist noch viel Potenzial nach oben und wir hoffen, dass wir am Ende der Lesung heute in euch ganz, ganz viele Verbündete gefunden haben, die uns weiterhin bei der Kampagne unterstützen. Das Buch Wer hat Angst vorm schwarzen Mann ist 2011 im Handel erschienen. Gerd Schramm schildert darin seine Erfahrung als schwarzer Deutscher zur Zeit des Nationalsozialismus, seine Haft im Buchenwald, seine Erlebnisse in der DDR-Zeit und sein Engagement als Zeitzeuge auf Reisen quer durch das wiedervereinigte Deutschland. Aus zeitlichen Gründen ist es natürlich nicht möglich, jetzt hier zu dieser Veranstaltung das ganze Buch vorzustellen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, Abschnitte aus der Kindheit, aus der Zeit im Buchenwald sowie Abschnitte, die seine Haltung und sein Engagement erklären, heute in Auszügen vorzulesen. Hierfür haben sich vier Menschen bereit erklärt, mit unterschiedlichen Bezügen zum Thema sich hier vorne hinzusetzen und uns vor allen Dingen ihre Stimme zu leihen und ihre Präsenz. An diesen vier Menschen, die hier irgendwo im Publikum verteilt sitzen, an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön für euer Engagement. Falls Sie durch die Lesung Lust bekommen haben, das ganze Buch zu lesen oder sich das Buch anzuschaffen, dann müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass es nicht mehr aufgelegt wird im Buchhandel. Wir haben aber geschaut, es gibt die Möglichkeit, sich das Buch in der Stadtbibliothek der Stadt Erfurt auszuleihen. Es ist zurzeit bis Ende August verliehen, aber es gibt noch keine Vorbemerkung. Also Sie können auf jeden Fall sich auch noch mal ein ganzes Bild machen, wenn das heute ein bisschen zu wenig ist aus Ihrer Sicht. Wir steigen direkt ein und beginnen mit der Lesung. Es wird damit beginnen, dass wir Gerd Schramm natürlich als Person vorstellen und auch einige Auszüge aus der Kindheit lesen werden. Das sind die beiden Abschnitte, die ich selber übernehme. Deswegen setze ich mich jetzt hin. Ich wurde am 25. November 1928 in Erfurt geboren. Von meinem Vater weiß ich leider sehr wenig. Er hieß Jack Branson, stammte aus Kalifornien, hatte kubanische Vorfahren und war in Stahlhochbau tätig. Um 1927 herum kam er für den Bau einer Eisenbrücke als Vertragsarbeiter einer amerikanischen Firma nach Erfurt. Etwa 2 Jahre musste er sich in der Stadt aufgehalten haben. Wo er dort wohnte, wie man ihn als schwarzen Mann begegnete, ob er Freunde hatte oder er ein Einzelgänger war, darüber kann ich nicht mal spekulieren. Bestimmt kannte er sich im Laufe der Zeit in Erfurt aus und hatte ein Leben neben der Arbeit auf dem Bau. Eines Tages tauchte er nämlich in der Maß- und Konfektionsschneiderei meines Großvaters Kurt Schramm auf. Dessen Geschäft befand sich in einem zweigeschossigen Haus am Nettelbeck-Ufer in Erfurt-Nord. Parterre führte damals die alte Frau Schrenk noch ihre kleinen Lebensmittelladen. Im ersten Stock hatte mein Großvater seine Schneiderwerkstatt und ein Lager für Stoffe und Nähmaterialien eingerichtet. Im Stockwerk darüber wohnte er mit seiner zweiten Frau und seiner Tochter Marianne aus erster Ehe, meiner Mutter. Kurt Schramm war ein kleiner, etwas rundlicher und sehr pingeliger Mann, ein bürgerlich-konservativer Typ. Die Wohnung war geräumig und gediegen möbliert. Seine Ehefrau Hedwig stammte aus der Umgebung von Breslau. Sie kümmerte sich um den Haushalt, legte Wert auf gesellschaftliches Ansehen und spielte gern die feine Dame. Zu Großvaters Kundschaft gehörten vorwiegend Geschäftsleute und Angestellte. Offenbar schätzte mein Vater Qualitätsarbeit und konnte sich einen von Hand gefertigten Anzug leisten. Großvater nahm bei ihm Maß, meine Mutter, die nach der Schneiderlehre im Geschäft mitarbeitete, schrieb die Angaben auf. So sind sich meine Eltern begegnet. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Was sich zwischen beiden abspielte, hat mein Großvater wahrscheinlich erst später bemerkt. Es war in der Familie nicht üblich, groß Gefühle zu zeigen oder darüber zu reden. Opa Kurt hatte sich für seine Tochter gewiss keinen Schwarzen als Partner gewünscht. Aber als ich auf der Welt war, rissen sich die Großeltern förmlich um mich. Nach Ablauf seines Arbeitsvertrages ging mein Vater in die USA zurück. Daher verbrachte ich das erste Lebensjahr mit meiner Mutter in der Wohnung über der Schneiderwerkstatt. Wie ich aus Erzählungen weiß, wurde ich sehr verwöhnt. Ich hatte das große Glück, 2 Paar Großeltern zu haben. Die Eltern meiner Mutter hatten sich Jahre zuvor scheiden lassen und beide waren wieder geheiratet. Manche ehemalige Eheleute geben sich nach der Trennung aus dem Weg oder bekriegen sich sogar. Bei uns war das anders. Es gab weder Eifersüchteleien noch Zwistigkeiten. Beide Familien verstanden sich miteinander und sahen zu, dass es vor allen Dingen mir an nichts fehlte. In der Weltwirtschaftskrise liefen die Geschäfte schlecht und das Geld wurde knapp. Eine junge Frau mit einem unehelichen Kind war nicht gut angesehen und kam noch schwerer über die Runden als alle anderen. Von den Sorgen der Erwachsenen spürte ich nichts. Nachdem meine Mutter in Langsalza eine Stelle als Schneiderin gefunden hatte, zog sie mit mir dorthin um. Es war für sie unmöglich, sich so um mich zu kümmern, wie sie es gern getan hätte. Vielleicht kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was es damals für eine junge Frau mit Kind hieß, ganz auf sich gestellt zu sein. Die Familie hat sie weiter unterstützt, aber ihr Vater lebte 35 Kilometer entfernt in Erfurt, ihre Mutter 20 Kilometer entfernt in Witterda. Immer hin und her zu fahren, war bei den damaligen Verkehrsverhältnissen ausgeschlossen. Ein Kind muss darauf vertrauen, dass Entscheidungen zu seinem Besten gefällt werden. Als meine Mutter wieder einmal in Witterda auf Besuch war, beschloss sie schweren Herzens, dass ich von nun an bei meiner Großmutter bleiben sollte. Ich war damals 4 Jahre alt. Gerd wächst also vom 4. Lebensjahr an bei seiner Großmutter in Witterda auf und bei seinem Opa. Er hat das, was wir heute als eine glücklich behütete, sorglose Kindheit nennen. Er wird in die Dorfgemeinschaft ganz positiv aufgenommen, hat Freunde, freut sich auf all seine Einschulung, die 1936 stattfindet. Als er in die Schule kommt, hat er ganz, ganz viel Freude an der Schule. Er geht gerne hin, er ist ein guter Schüler. Allerdings beginnen dann auch allmählich in Witterda die Folgen der Nazi-Herrschaft deutlich zu werden. Zum einen müssen die Bauern für die Kriegsversorgung mehr produzieren. Das wirkt sich auch auf die Oma und den Opa von Gerd Schramm aus, die einfach mehr arbeiten müssen. Und zum anderen wird der Opa von Gerd Schramm zunächst auf den Fliegerhorst in Weimar-Nora und dann später nach Russland abgerufen. Für Gerd Schramm selber verliert das kindliche Leben bald seine Leichtigkeit, als es zu einem Lehrerwechsel in seiner Schule kommt. Als Reserveoffizier der deutschen Wehrmacht wurde mein Lehrer Herr Richard mit Kriegsbeginn eingezogen. Sein plötzliches Fehlen löste äußerst unangenehme Veränderungen aus. Die Gemeinde sah sich nämlich gezwungen, einen kommissarischen Schulleiter einzusetzen. Die Wahl fiel auf Herrn Kramer, zugleich Ortsgruppenleiter der NSDAP. Hauptlehrer Kramer, so nannte sich dieser Wichtigtuer nach seinem unverhofften Karrieresprung, wohnte in einem Anbau der Grundschule. Bis dahin hatte er die Parallelklasse unterrichtet. Als er auch unsere übernahm, durften wir ihn richtig kennenlernen. Kramer war ein Stinkstiefel, klein, untersetzt, mit Kneifer und bösem Blick. Für den Frontdienst zu alt, setzte der 150-prozentige Nazi den Auftrag, die deutsche Jugend zur Volksgemeinschaft und zum Einsatz für Führer und Nation zu erziehen, mit Übereifer um. In der Schule ging es zu wie auf einen Kasernenhof. Er kam in seiner widerlichen, senffarbenen Uniform samt Schaftstiefeln und Hakenkreuzbinde zum Unterricht und malträtierte uns nicht nur mit Propagandaparolen, wir wurden auch schikaniert und geprügelt. Die Jungs mussten sich über die Vorderbank legen und wurden mit dem Rohrstock auf den Hintern geschlagen. Die Mädchen aufstehen und die Hände hinhalten. Mich nahm Kramer von Anfang an besonders in Visier. Es spielte keine Rolle, ob ich im Unterricht mitarbeitete oder nicht, ob ich meine Hausaufgaben machte oder nicht. Ich bezog jeden Tag Dresche. Es brauchte keinen Vorwand, um mich vor den anderen zu triezen. Meine Anwesenheit reichte vollkommen aus. Warum er mich als Saustück oder Dreckschwein beschimpfte, konnte ich mir nicht erklären. Niemand sagte mir, dass sein abfälliges Verhalten mir gegenüber auf der Rassenideologie basierte und im Sinne der damaligen Staatsgewalt somit rechtens war. Rassenideologie war ein Fremdwort für mich. Kramer wetterte im Unterricht gegen Volksfeinde, beschwor eine jüdische Gefahr und klärte uns über Artfremde auf. Das waren für mich hohle Phrasen, die ich ignorierte, weil ich prinzipiell alles ablehnte, was er uns an vermeintlich wichtigen Erkenntnissen zu vermitteln gedachte. Unter Staatsgewalt hätte ich mir gar nichts vorstellen können. Damit brachte ich allenfalls den Bürgermeister oder die Mitglieder des Gemeinderats in Zusammenhang. Männer, die mir so wenig Angst machten wie unser Ortspolizist. Bevor der seines Amtes waltete, musste man wirklich Schlimmes verbrochen haben. Mit Graber trat zum ersten Mal jemand in mein Leben, der ein System verkörperte, das mich als minderwertig einstufte, ausgrenzen und eliminieren wollte. Heute ist mir das klar, doch als Kind durchschaute ich die Hintergründe der täglichen Schikanen nicht. Pöbeleien einfach hinzunehmen, das lag mir fern. Als mir in Erfurt ein paar HJ-Bengels auf der Straße rassistische Äußerungen nachriefen, habe ich sie verdroschen, bis sie heulend abzogen. In der Schule hatte ich allerdings kaum Möglichkeit, mich gegen Willkür zu wehren. Um den Frust abzubauen, malte ich mir mit meinem Freund Ewald manchmal aus, dass wir den Spieß umdrehen und Kramer in den Hintern treten oder ordentlich vermöbeln würden. Meine Großmutter hatte ich von meinen Problemen in der Schule erzählt, aber sie konnte nicht mehr tun, als mich abzulenken und zu beschwichtigen. Bei wem hätte sie vorsprechen oder sich gar über Kramer beschweren sollen? Angesichts der Willkür des NS-Regimes wagte es kaum einer, den Mund aufzureißen. Ein Kind sucht instinktiv nach Wegen, so heil wie möglich aus einer unerträglichen Situation herauszukommen. Ich hatte nicht viel zu verlieren. Da wir ausschließlich von Kramer benotet wurden, konnte ich jede Aussicht auf bessere Zensuren vergessen. Schularbeiten machte ich kaum noch. Die dafür anstehenden Prügel holte ich mir selbst ab. Ich schaltete auf Durchzug und war bemüht, alles, was Kramer sagte oder tat, an mir abprallen zu lassen. Aber selbst wenn man sich ein dickes Fell zulegt, sind Ungerechtigkeit und Misshandlung auf Dauer schwer zu ertragen. Stand ein besonders schlimmer Schultag an, schwänzte ich gelegentlich. Damit meine Großmutter nichts merkte, nahm ich morgens meinen Ranzen und tat so, als ginge ich wie üblich zur Schule. War ich vorn zur Haustür raus, drehte ich in Richtung Scheune ab und versteckte meine Schulsachen dort im Stroh. Dann zog ich los. Um nicht erwischt zu werden, mied ich das Dorf und suchte mir weiter ein ruhiges Plätzchen. Sie sehen, ich stehe auf und gehe in den Moderationspart über. Die Situation in der Schule spitzt sich weiter zu und der Hauptlehrer Kramer schaltet sogar die Behörden ein, um auf das nicht angemessene Verhalten von Gerd Schramm hinzuweisen. Und die Familie reagiert dann so, dass sie beschließt, dass Gerd erstmal zur Mutter nach Langsalza ziehen soll, damit er aus der Schusslinie ist. Und dort in Langsalza beendet er auch seine Schule. Die zunehmende Nazi-Herrschaft macht ihm dann immer mehr das Leben schwer. Als er zum Beispiel mit der Schule fertig ist, wird ihm ganz deutlich von Amts wegen gesagt, dass er als nicht-arischer Junge keinen Anspruch auf eine Lehre hat. Und es ist letzten Endes nur dem Engagement der Familie zu verdanken, dass Gerd bei einer befreundeten Familie, der Familie Kreiner, in der Autowerkstatt mithelfen darf. Es gibt noch 6 andere Jugendliche, die dort arbeiten. Das sind offizielle Lehrlinge. Gerd wird wie ein Lehrling von den Kreiners behandelt, aber er darf sich eben offiziell nicht so nennen. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein. Er hat seine Nicht-Ausbildung begonnen und er ist zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt.
Der Morgen des 6. Mai 1943 versprach einen sonnigen, warmen Frühlingstag. Kurz nach der Frühstückspause trug Herr Greiner mir auf, die Folgen eines von anderen Lehrlingen verpfuschten Ölwechsels zu beseitigen. Auf dem Boden der Grube, in der wir an den Fahrzeugen herumschraubten, hatte sich eine ziemlich große Lache gebildet. Weil die Arbeit nicht warten konnte, zwängte ich mich am Auto vorbei die Treppe hinunter und legte gleich los. Als ich fremde Stimmen hörte, lugte ich von unten durch den schmalen Schlitz zwischen Grubenrand und Auto. Direkt vor meiner Nase standen 4 schwarze, lederne Stiefel mit hohen Schäften. Einer der Stiefelträger fuhr mich an. »Bist du Schramm? Auf der Stelle rauskommen!« Ich stieg seitlich aus der Grube nach oben und wischte meine ölverschmierten Hände ab. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie Herr Greiner und Hans Saalfeld sich einen kurzen, bedrückten Blick zuwarfen. Dann sah ich die langen Ledermäntel. In Langensalza gab es keine eigenständige Gestapo-Dienststelle. Die beiden Typen mussten also Beamte der politischen Polizei sein, die mit der Kriminalpolizei in einer Einheit zusammengefasst war und Hand in Hand mit der Gestapo arbeitete. Ohne irgendeine Erklärung wurde ich mitgenommen, als wäre ich ein Verbrecher. Eine halbe Stunde marschierten die Kerle mit mir wortlos durch die Stadt, bis wir schließlich am Rathaus angelangten. Sie brachten mich nicht auf die reguläre Polizeiwache, die sich im Erdgeschoss befand, sondern in den ersten Stock, wo Kripo und politische Abteilung saßen. Man verfrachtete mich in ein enges Nebengelass und schloss die Tür hinter mir ab. Wie lange ich dort angespannt und verschwitzt in meiner schmutzigen Schlosserkluft hockte und mir das Hirn zermarterte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich verliert man in so einer Situation sein Zeitgefühl. Irgendwann ging die Tür wieder auf. Ich wurde herausgeholt und zu einem arroganten Heini ins Büro gebracht, der mich anschnarrte und meine Personalien aufnahm. Kurz darauf erschien ein uniformierter Polizist und führte mich in ein kleines Gässchen unweit vom Rathaus. In Langensalza gab es kein Gefängnis. Ich kam also in den örtlichen Polizeigewahrsam. Die 3 kleinen Zellen waren leer. Dort schliefen wohl allenfalls Leute ihren Rausch aus. Der Polizist schloss hinter mir ab und verschwand. Dann war ich allein. Ich sah mich in der Zelle um. Die Fenster waren vergittert, die Tür eisenbeschlagen. 2 Betten, ein Kübel und eine Kanne Wasser standen darin. Kein Tisch, kein Stuhl. Mit dem Wasser musste ich mich die nächsten beiden Tage behelfen, weil keine Menschenseele nach mir sah. Lange Tage waren das. Ich dachte an meine Familie, ob Greiners meiner Mutter benachrichtigt hatten. Ich hoffte, dass sie sich nicht allzu viele Sorgen machte oder mir sogar böse war. Ich fühlte mich hundeelend. Irgendeine Macht war in mein Leben eingebrochen und hatte mich, einen 14-Jährigen, schlagartig und willkürlich aus allem herausgerissen. Dass mir durch die Rassengesetze seit langem Gefahr drohte, hatte ich nicht gewarnt. Zwar war mir nicht entgangen, was man sich hinter vorgehaltener Hand über Leute erzählte, die wegkamen oder weggeholt wurden. So viel ich auch grübelte, ich konnte mir absolut keinen Reim darauf machen, warum mir so etwas widerfuhr. Ich war nie spät zur Arbeit gekommen, hatte nie krank gefeiert, nie wissentlich jemandem etwas getan. Und doch saß ich ein paar Kilometer von zu Hause entfernt in diesem verdammten Loch. Niemand wusste, wo ich war und ich konnte nichts, überhaupt nichts tun. Sollte ich hier etwa stillschweigend verrotten? Schließlich hatte ich so schrecklichen Hunger, dass ich auf eines der Betten kletterte, um so lange aus dem vergitterten Fenster zu gucken, bis mich auf einer vom Hof aus sah. Nach geraumer Zeit entdeckte mich der Hausmeister der Berufsschule, die sich im Vorderbau desselben Gebäudes befand. Er riss die Augen auf und kam ein paar Augenblicke später wie eine Rakete angeschossen. Völlig außer sich rief er: Um Gottes Willen, was machst du denn hier? Wann hat man dich hergebracht? Froh, einen Menschen zu sehen, verstand ich zuerst gar nicht, weshalb er sich so aufregte. Als er mir erzählte, er trage die Verantwortung für die Inhaftierten der Polizeigewahrsams, doch keiner habe ihm ein Wort davon gesagt, dass ich einsäße, schwante mir nichts Gutes. Er brachte mir sogleich zwei dicke Kanten Schwarzbrot und einen Topf Malzkaffee. In den nächsten Tagen wurde ich mit Margarinestullen und Suppe versorgt, durfte aber nicht auf den Hof gehen. Die Gespräche blieben auf das Nötigste beschränkt. Auch mit vollem Magen konnte ich schlecht schlafen. Gedanken lassen sich nicht einfach abstellen und in meinem Kopf überschlugen sie sich weiter. Nach knapp einer Woche wird Gerd Schramm von zwei örtlichen Polizisten abgeholt und zum Bahnhof eskortiert. Sie fahren mit dem Zug nach Erfurt. Erfurt also. Die Stadt war 10-mal so groß wie Langensalza. Wohin würde man einen Jungen wie mich, der nichts getan hatte, dort überstellen? Erwartete mich wieder ein Gewahrsam? Würde irgendjemand davon erfahren oder etwas dagegen unternehmen können? Während mir solche Fragen durch den Kopf schwirrten, erreichte unser Zug den Erfurter Hauptbahnhof. Ich hatte sehr gehofft, dass mir ein zweiter Spießrutenlauf erspart bliebe, aber dieses Mal war es noch schlimmer. Auf dem langen Weg die Bahnhofstraße hinunter, über den Anger und die Krämerbrücke, den Domplatz hinauf bis hoch auf den Petersberg, guckte ich nur noch auf meine Füße. Ich mochte keine Gaffer mehr sehen, keine schadenfrohen, mitleidigen oder gar ängstlichen Gesichter. Ich kämpfte mit den Tränen, mit aberwitzigen Fluchtgedanken und mit der wachsenden Angst. Der Petersberg strotzte vor Militär. Männer in Wehrmachts- oder in Polizeiuniform liefen geschäftig hin und her. Befehle schallten durch die Luft. Ich nahm alles nur als Kulisse wahr. In meiner Aufregung konnte ich die vielen Eindrücke gar nicht so schnell verarbeiten und stolperte zwischen Hauptwachmeister Schneider und seinem Kollegen einfach weiter, bis wir am Polizeigefängnis angelangt waren. Während ich auf dem Gang zu warten hatte, wurden im Wachbüro die Übergabepapiere fertig gemacht. Dann kamen meine beiden Begleiter heraus. Herr Schneider nahm mir die Handschellen ab und sagte leise: Mach's gut, Gerd.
Die Verhaftung und die Überführung nach Erfurt ist erst der Beginn einer Odyssee von Gefängnisaufenthalten in ganz Thüringen und auch verbunden mit Arbeitseinsätzen. Doch letztlich ist das alles erst der Anfang. Am 20. Juli 1944 tritt Gerd Schramm die Reise nach Buchenwald an. Wir steigen an einer Stelle ein, wo er noch in Weimar im Gefängnis ist und morgens in der Zelle verbleiben soll und nicht wie üblich zum Arbeitseinsatz abgeholt wird.
Einige Zeit später durfte ich morgens nicht mit zur Arbeit ausrücken. Stattdessen befahl man mir, vor der Baracke anzutreten. Ein Polizist nahm mich in Empfang und eskortierte mich vom Güterbahnhof in die Stadt hinein. Als ich auf dem Weg immer mehr Gebäude wiedererkannte, ahnte ich, wohin er mich bringen würde. Zum Marstall, zur Gestapo. Dort angekommen, wurde ich einem Vernehmer vorgeführt. Der stellte mir jedoch weder eine Frage, noch wollte er etwas von mir wissen. Er legte nur ein großes, rotes Blatt auf den Tisch. In der Mitte stand Schutzhaftbefehl. Darunter waren meine Personalien aufgeführt. Die vorgedruckte Zeile Gründe ganz unten war schon ausgefüllt. Ich las so schnell ich konnte. Wenn ich das Beamtendeutsch richtig verstand, galt ich als Gefahr für Volk und Staat und sollte laut Rassegesetz Paragraph sowieso auf unbestimmte Zeit weggesperrt werden. Unterschreib das, befahl mir der Typ. Ich unterschrieb. Das war die einzige Unterschrift, die ich in all den Monaten meiner diversen Gefängnisaufenthalte auf ein offizielles Dokument gesetzt habe. Zwei Tage danach, am 20. Juli 1944, musste ich auf Transport. Man sperrte mich und etwa 50 weitere Männer in einen geschlossenen Viehwaggon. Während weitere Wagen angekoppelt wurden, gab es plötzlich Fliegeralarm. Wir standen eingepfercht in dem Waggon und völlig ohne Deckung mitten auf der Ladestraße. Kurz darauf hörten wir schweres Flakfeuer und die Einschläge von Bomben. Tiefflieger dröhnten. Den Geräuschen nach zu urteilen, musste der Angriff ganz in der Nähe sein. Wir hatten mehr Glück als Verstand, dass uns nichts passierte. Die messerscharfen Flaksplitter, die durch die Luft flogen, waren mindestens genauso gefährlich wie die Bomben. Das Dach eines Holzwaggons hätten sie wahrscheinlich einfach wegrasiert. Gar nicht zu reden von uns Häftlingen, die wir darunter saßen und die Köpfe auf die Knie drückten. Ein oder zwei Stunden später war der Spuk vorbei. Wir hörten wieder Rangiergeräusche. Der Waggon ruckte kurz, dann setzte er sich in Bewegung. Ich sah mich um. Unter den Männern waren einige der mit mir eingesetzten polnischen und russischen Zwangsarbeiter. Den meisten war ich jedoch nie begegnet. Ich war mit Abstand der Jüngste. Der Zug fuhr langsam an. Es kam mir so vor, als ging es bergauf. Irgendwann unterbrach einer das Schweigen. Er sagte leise: Leute, macht euch bereit. Es geht nach Buchenwald. Manchmal ist es gut, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Das schützt vor Angst. Buchenwald war ein Name, den ich zum ersten Mal auf jenem Transport hörte. Er wirkte auf mich weder furchterregend noch bedrohlich. Nach allem, was seit der Verhaftung hinter mir lag, war ich mir sicher, dass uns an diesem Ort, auch wenn es ein Wald wäre, nicht Ruhe oder Beschaulichkeit erwartet. Vielleicht müssten wir Bäume fällen, Wald roden oder ähnliche schwere Arbeiten erledigen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass damit ein Konzentrationslager gemeint war. Ja, ich wusste nicht einmal, dass solche Orte existierten. Natürlich war ich angespannt, das brachte jede Verlegung zwangsläufig mit sich, doch übermäßig aufgeregt war ich nicht. Was könnte groß passieren? Wofür sollten wir uns bereit machen? Die Sonne schien, es war warm und so würde es noch eine Weile bleiben. Es gab Schlimmeres, als im Sommer im Freien zu schuften. Zwangsverwahrung, miese Verpflegung, Gebrüll und Prügel gehörten zu den Unabänderlichkeiten, die ich in allen mir bis dahin vorstellbaren Steigerungen kennengelernt hatte. Darauf würde ich mich wie gehabt einstellen. Ich würde aufpassen, Augen und Ohren offen halten und einfach weitersehen. So dachte ich mir das wenigstens. Unterdessen zuckelte der Zug weiter vor sich hin. Bald wurde er langsamer, bremste geräuschvoll ab und kam schließlich zum Halt. Wir hörten lautes Hundegebell, dann ein dumpfes, metallisches Quietschen. Die Waggontür wurde entriegelt und aufgeschoben. Plötzlich fiel Licht ins schummrige Halbdunkel des Wagens. Ich war so geblendet, dass ich nicht gleich sehen konnte, was sich abspielte. Zumal ich mich wie gewohnt in die hinterste Ecke verkrümelt hatte. »Raus, ihr Schweine!« Draußen erwartete uns eine Gruppe bewaffneter Männer. Die Mistkerle hatten rechts und links der Waggontür eine Gasse gebildet. Sprangen Häftlinge ins Freie, droschen sie mit Gewehrkolben, Knüppeln und Lattenstücken auf sie ein. Einige gingen sofort zu Boden, andere taumelten geschockt und völlig orientierungslos durch die Gegend. Je mehr sie herumirrten, desto mehr Hiebe bezogen sie. Hunde wurden losgelassen. Sie zerfetzten einem älteren Mann das Bein. Auch nach mir schnappte einer, erwischte aber bloß den Hosenstoff. Als wir endlich, mehr schlecht als recht, in Dreierreihen auf der Laderampe angetreten waren, lagen drei oder vier von uns mit dem Gesicht nach unten und rührten sich nicht mehr. Aus dem Augenwinkel und tunlichst jeden Blickkontakt vermeiden, betrachte ich unser Empfangskomitee. Im Gegensatz zu uns waren die Schläger gut genährt. Wegen der Wärme trugen sie keine Uniformjacken, aber ich konnte an ihren Mützen und Abzeichen erkennen, dass es SS-Männer waren. Sie liefen eifrig durch unsere mickrigen Reihen, bellten Befehle und verteilten weiter Ohrfeigen und Fußtritte. Wahrscheinlich brachte es sie auf, dass unser Transport kaum etwas für ihre Belustigung hergab. Aber sie konnten es sich wohl nicht erlauben, uns alle in einem Wurf krankenhausreif zu prügeln. Einige SS-Männer sammelten die Verletzten auf, wir anderen wurde die lange, gerade Verbindungsstraße zwischen Bahnhof und Lager hinuntergetrieben. Nur wer gesund und bei Kräften war, konnte den Karacho-Weg im Laufschritt bewältigen. Häftlinge, die man aus anderen KZs hierher deportiert hatte, waren oft halb verhungert, geschwächt oder sogar ernsthaft krank. Das Scheuchen und die Angst, den Weg nicht zu schaffen und deshalb vielleicht ruckzuck abgeknallt zu werden, erzeugten zwangsläufig Panik. Ich war bemüht, mich nur aufs Laufen zu konzentrieren und passte höllisch auf, meinem Vordermann nicht in die Hacken zu treten oder selbst zu Fall zu kommen. Immer wieder stolperten Häftlinge übereinander und stürzten. Das Aufhelfen besorgten unsere Begleiter mit Gewehrkolben und Hunden. Wie viele von unserem Transport hier auf der Strecke blieben, weiß ich nicht. Diejenigen, die das Rennen überstanden hatten, mussten zur politischen Abteilung, die in einer Baracke neben der Lagerkommandantur untergebracht war. Dort stellten wir uns im Gang auf. Mehrere Männer wurden gleichzeitig in ein Büro gerufen, wo SS-Männer die Personalien aufnahmen und die Einlieferungspapiere abglichen. Wer auf ihre Fragen nicht laut und deutlich antwortete, bekam sofort Schläge verpasst. Es dauerte nicht allzu lange, bis unser Transport bei der Aufnahme durch war. Den Rest der Straße legten wir wieder im Laufschritt zurück. Sie mündete in eine Art Torbau. Bis die Wachleute sich ein weiteres Mal unsere Papiere besehen, uns durchgezählt und einige Schläge verabreicht hatten, warteten wir vor einem schmiedeeisernen Tor. Darüber erhob sich ein eigenartiger, holzverkleideter Aufsatz, der auf zwei niedrigeren Gebäudeflügeln auflag. Später erfuhr ich, dass in einem dieser Flügel der Rapportführer saß und im anderen der Arrestzellenbau, der berüchtigte Bunker, untergebracht war. Mir fielen die kleinen, hochliegenden Fensterluken auf, als wir lange mit dem Gesicht zur Mauer stehen mussten. Hinter uns lief die ganze Zeit ein SS-Mann auf und ab. Wer spähte, bekam einen so heftigen Tritt, dass er mit dem Gesicht gegen die Mauer schlug. Als das nächste Kommando erschallte, bluteten einigen die Nasen. Antreten! Wir drehten uns geschlossen um. Ein SS-Offizier in Breeches-Hosen und Langschäftern stiefelte auf uns zu. Er war um die 40, trug eine Mütze mit silberner Kordel. Seine Hemdsärmel waren hochgekrempelt. Mit widerlichem Gesichtsausdruck hielt er uns eine kurze Begrüßungsansprache. In meinem Lager gibt es nur Lebende oder Tote. Richtet euch danach. Mehr hatte uns Sturmbannführer Max Schobert, seines Zeichens erster Schutzhaftlagerführer und stellvertretender Lagerkommandant, für den Anfang nicht zu sagen. Sogleich ertönte das nächste Kommando. Gesicht zur Wand! Und wieder warteten wir. Hitze und Durst machten uns fast kirre. Ich hatte schreckliche Angst. Soweit ich, ohne groß den Blick schweifen zu lassen, sehen konnte, zog sich ein hoher, stacheldrahtgesäumter Zaun mit Postentürmen durch die Landschaft. Wo auch immer ich hier gelandet sein mochte, ein gewöhnliches Gefängnis war das nicht.
Der Drang kommt zunächst in das sogenannte kleine Lager, in dem die Neueinkömmlinge unter den unmenschlichen Bedingungen zusammengefercht werden. Er berichtet, wie der Stubendienst morgen um morgen Tote aus den Schlafboxen zieht. 10, 15 Mann, Tag um Tag. Er berichtet von der schlechten Versorgung, den Krankheiten, der brutalen Behandlung durch die SS-Wachmänner. Nach Verlegung ins große Lager wird er, oder mit der Verlegung in das große Lager wird er als politischer Häftling eingestuft. Er kommt so zum allerersten Mal in Kontakt mit anderen kommunistischen Häftlingen, die damals schon ein geheimes Netzwerk im KZ organisiert haben, von denen weiß er aber überhaupt nichts. Er wird zum Arbeitsdienst eingeteilt und muss zunächst in den berüchtigten Steinbruch. Vom Steinbruch kommt er in das Baukommando und hier zieht er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Die ist so schwer, dass er sogar dort im KZ operiert werden muss. Seine Mithäftlinge schaffen es dann, dass er in der Tischlerei des KZs untergebracht wird. Die Tischlerei ist zugleich ein Stück weit Schutz und Rückzugsort für ihn. Und hier in der Tischlerei kommt er dann auch zum ersten Mal wieder mit seiner Erfurter Herkunft in Berührung.
Nur zwei Häftlinge arbeiteten in der Tischlerei, Hermann Geißler und Otto Roth, beide Kommunisten. Sie reparierten Türen, Fenster und was sonst anfiel. Daneben fertigten sie Nähkästchen und anderen Schnickschnack für die SS an. Wer private Geschenke für SS-Angehörige, die Ehefrau oder die Kinder bestellte, wollte kein Aufsehen erregen. Die paar SS-Offiziere, die mit Aufträgen zu uns kamen, schikanierten uns nicht vorsätzlich. Wäre es doch dazu gekommen, hätte ich in der Werkstatt genügend Verstecke gefunden. Bis die Kopfwunde richtig verheilt war, durfte ich keinen Finger rühren. Meine Aufgabe bestand allein darin, still dazusitzen und keinem im Weg zu sein. Das fiel mir nicht schwer. Meist schaute ich aus dem Fenster und beobachtete, was draußen vor sich ging. Als mir nach 2 Wochen endlich der Verband abgenommen wurde, konnte ich einfache Zuarbeiten übernehmen. Hermann zeigte mir auch, wie die Maschinen funktionierten, aber richtig Tischlern lernte ich nie. Ansonsten hatte ich Lumpen zu pressen und Knochen zu sammeln, die aus der Küche kamen. Diese Aufträge brachten mir den Spitznamen Altstoffminister ein. Wozu der Lumpenabfall dienen sollte, blieb mir schleierhaft. Die bereits mehrfach ausgekochten Knochen ließen sich allerdings verwerten, weil ich auf die Idee kam, einen ausgedienten Thermophor, der draußen herumgestanden hatte, zu reparieren. Als er wieder beheizbar war, spaltete ich die Knochenreste mit dem Beil in kleine Stückchen und kochte sie nochmal aus. War die Brühe erkaltet, bildete sich tatsächlich noch ein hauchdünner Fettfilm. Mit diesen Resten füllte sich nach und nach ein Essnapf. Sie dienten uns meist als Brotaufstrich. Hermann hatte recht gute Verbindung zur Küche und zu den Häftlingen im Kartoffellager. Musste er dort etwas reparieren, brachte er immer ein paar Kartoffeln mit, die er ganz unten in seinem Werkzeugkasten versteckte. Otto wiederum stand mit den Kameraden vom Elektrikerkommando in engerem Kontakt. Sie schweißten uns aus Stahlblechresten eine viereckige Behelfspfanne. Damit hatten wir alles beisammen, um auf offenem Feuer Gratkartoffeln zuzubereiten. Erwischen lassen durften wir uns dabei auf gar keinen Fall. Zweifellos konnten wir uns aufeinander verlassen, aber wie andere Häftlinge nahmen wir für eine extra Portion Essen fast jedes Risiko in Kauf. Dem Kommandoführer, Unterscharführer Springer, waren wir wahrscheinlich sowieso egal. Er hatte sich in der Gerätekammer ein kleines Büro mit Schreibtisch und Bett abgetrennt. Wenn er zum Dienst erschien, schlug er die Tresenschwingtür auf, raste im Sturmschritt durch und verschwand hinter den Regalen in seiner Buchte. Bis zum Feierabend bekam ihn keiner mehr zu Gesicht. Ich kann mich nicht entsinnen, dass er in unserem Kommando jemandem zu nahe getreten wäre. Hin und wieder steckte er mir sogar ein Stück trockenes Brot zu oder wechselte ein paar belanglose Worte mit mir. Dass er mich besonders sympathisch fand, bezweifelte ich. Einen Reim auf sein merkwürdiges Verhalten konnte ich mir machen, als ich herausstellte, dass Springer aus Erfurt stammte und mich kannte, als ich noch ein Kind war. Er hatte am Nettelbeckufer gewohnt, im Haus neben Opa Kurt.
Es folgt ein Bericht über den letzten schweren Winter, den die Häftlinge im Buchenwald erleben und den letzten Kriegswinter. Immer mehr Häftlinge kommen aus anderen Lagern nach Buchenwald. 10.000 überleben den Todesmarsch von Auschwitz. Im kleinen Lager drängen sich über 17.000 Menschen. Die Situation gegen Ende des Krieges geriet auch für die SS außer Kontrolle. Im Lager wuchs die Angst vor dem Ende. Der SS traute man alles zu.
In den ersten Apriltagen 1945 überschlugen sich die Ereignisse im Lager. Wie vielen ging mir nur eine Frage im Kopf herum. Räuchert die SS uns aus oder werden wir evakuiert? Was einen im ersten Fall erwartete, stand außer Zweifel. Und was Evakuierung bedeutete, lag genauso auf der Hand. Tagelang in Viehwagen eingepfercht oder zu Fuß unterwegs zu sein und mit großer Wahrscheinlichkeit totgeschlagen, zusammengeschossen oder anderweitig umgebracht zu werden. Wir wussten genau, dass auf die Bevölkerung draußen nicht zu zählen war. Was die Nazi-Propaganda über uns verbreitet hatte, zeigte Wirkung. Aus Außenlagern und von Außenkommandos zurückgetriebene Häftlinge berichteten, dass sie beschimpft und bespuckt wurden, Hitlerjugend und Volkssturm sich an den Quälereien und Erschießungen beteiligten und die Straßengräben voller Leichen lagen. Solche Nachrichten zerrten an den Nerven. Die Atmosphäre war bis aufs Äußerste gespannt. Nach wie vor ging ich in die Tischlereibaracke, aber gearbeitet wurde im Grunde nicht mehr. Die Zählappelle fielen aus. Ständig kreisten amerikanische Tiefflieger am Himmel und es gab fast ununterbrochen Alarm. Eines Nachmittags hörten wir über den Lagerlautsprecher plötzlich den Befehl: Alle Juden, auf den Appellplatz, antreten! Mir wurde schlecht. Wenn die jüdischen Häftlinge dran waren, würden wir die Nächsten sein. Hermann bemerkte meine Aufregung und versuchte mich zu beruhigen. Warte ab, Gerd, das wird schon, bis jetzt ist nichts entschieden. Aber wie sollte ich in dem Moment keine Angst haben? Niemand konnte die Situation wirklich einschätzen. Niemand wusste, was als Nächstes passieren würde. Als ich am Abend im Block 42 eintraf, herrschte dort große Unruhe, doch keiner sagte einen Ton. Ich erfuhr lediglich, dass die jüdischen Häftlinge nicht angetreten waren. Am nächsten Morgen rückte die SS schwer bewaffnet an und trieb ein paar tausend Menschen aus den Blöcken. Wer aufgegriffen oder für einen Juden gehalten wurde, sollte auf Transport gehen. Die Wachmannschaften konnten ihre erst nach Stunden habhaft werden. Weil die Häftlinge immer wieder flüchteten, sperrte die SS sie in einen Stacheldrahtverhau. Von dort aus mussten sie zu Fuß ihren letzten Weg antreten. Tags darauf war plötzlich Otto Grosse, mein Blockältester, wie vom Erdboden verschwunden. Ich traute mich nicht nachzufragen. Die Stubenältesten übernahmen stillschweigend seine Aufgaben und sorgten dafür, dass es im Block ruhig blieb. Mir trugen sie auf, mich tagsüber in der Tischlereibaracke aufzuhalten und so zu tun, als wäre ich beschäftigt. Das war mein Glück. Das Lager sollte vollständig evakuiert werden, nur leistete den Befehlen der SS niemand mehr Folge. Bei den anstehenden Strafaktionen waren logischerweise die Blöcke zuerst dran. Es herrschte Ausnahmezustand. Immer, wenn durch den Lautsprecher gebrüllt wurde, das Lager solle aufmarschieren, blieb der Appellplatz leer. SS-Hundertschaften rückten in die Blöcke ein und knüppelten die Menschen nach draußen. In den nächsten Tagen schickte die Lagerführung einen Teil der Häftlinge auf Transport. Auflösen konnte sie das Lager nicht mehr. Dann kam der Morgen des 11. April. Wir hatten für alle Fälle über Nacht unsere Kluft anbehalten, aber zunächst blieb alles verdächtig ruhig. Ich rannte in die Tischlerei. Die Amerikaner waren schon so nah, dass man das Artilleriefeuer hören konnte. Am Vormittag heulte wieder die Sirene. Eine gute Stunde hielten wir es noch in der Werkstatt aus, dann schickte Hermann mich zurück in den Block. Hau jetzt ab hier, die können nicht mehr evakuieren. Es ist besser, wenn du bei deinen Leuten bist. Er drückte mir ein kleines Geschenk in die Hand. Gib das, Otto Grosse. Ich schaute ihn zweifelnd an. Frag nicht, mach einfach, ist nur ein Dankeschön. Auf dem kurzen Weg zum Block hörte ich wieder die Sirene. 3 Minuten, Dauerton. Das hieß Feindalarm. Den hat es bisher nur zur Probe gegeben. Jetzt wurde es ernst. Ich warf einen kurzen Blick in Richtung Torgebäude. Dahinter herrschte Hektik. SS-Bonzen türmten in hochbepackten Wagen. Ich rannte los. Im Block 42 herrschte größte Anspannung. Wieder dröhnte der Lagerlautsprecher. Sämtliche SS-Angehörige sofort das Lager verlassen. Der Befehl galt wohl nur für die niederen Chargen. Lagerkommandant Pister und andere hohe Konsorten hatten sich schon vorher abgesetzt. Die SS-Wachmänner auf den Türmen, Deutsche und Ukrainer, erfüllten die Befehle bis zum Schluss. Einer der Stubendienste sah gelassen in die Runde. Das war's, Leute. Jetzt werden sie uns wohl so richtig erst auf den Kopf knallen. Der Gefechtslärm, den wir die ganze Zeit gehört hatten, war in unmittelbarer Nähe. Um das Lager herum rollten amerikanische Panzer. Gleichzeitig tauchten wie aus dem Nichts Häftlinge im Torbereich auf. Sie waren bewaffnet. Ich sah, wie sie linksseitig vom Appellplatz lange Baumstämme und Bohlen auf den Hochspannungszaun warfen und so einen Kurzschluss erzeugten. Dann rissen sie an mehreren Stellen die Stacheldrähte nieder und stürmten die Tore. Die SS-Posten wurden von den Türmen geholt, entwaffnet und gefangen genommen. Nach geraumer Zeit hörten wir über den Lautsprecher die Stimme des ersten Lagerältesten, Hans Eiden. Kameraden, wir sind frei. Bewahrt Ruhe und Ordnung. Es war nicht die Stimme, die mich fast umwarf und auch nicht, was gesagt wurde. Das konnte man im ersten Moment sowieso nicht begreifen. Es war das Wort Kameraden. Laut und deutlich schallte es über den Platz in die Blöcke. Kameraden, alle hatten es gehört. Wir schauten uns fassungslos an. Dann brach ein unglaublicher Jubel aus. Wir umarmten uns, lachten und weinten zugleich. Es war vorbei. Wir hatten es geschafft. Wir waren am Leben geblieben.
Verunsichert von den Ereignissen verbleiben Häftlinge zunächst im Lager. Nach und nach treten einige von ihnen die teils sehr lange Heimreise an. Zusammen mit seinen Mithäftlingen hilft auch Gerd Schramm mit, die letzten Tage Buchenwalds zu organisieren.
All das hat sich direkt vor meiner Nase abgespielt. Plötzlich wurde mir klar, dass ich nicht einfach nur Glück gehabt hatte. Ich war noch am Leben dank dieser Netzwerke im Lager, von denen jemand wie ich auf keinen Fall etwas mitbekommen durfte. Otto Grosse hatte mir erzählt, wie er zusammen mit dem Capo der Effektenkammer, Willi Bleicher, jemandem in der Arbeitsstatistik um einen Gefallen gebeten hatte. Deshalb war ich aus dem Steinbruch geholt und im Baukommando 3 untergebracht worden. In der Statistik interessierte nur die Stückzahl und so konnte mal eine Nummer vertauscht werden, ohne dass es auffiel. Die Rechnung war bedrückend. Für mich war mit Sicherheit ein anderer in den Steinbruch, vielleicht sogar in den Tod gegangen. Auch mein Unterkommen in der Tischlerei war kein Zufall gewesen, auch hier hatte mich das unsichtbare Netz geschützt. Ansonsten wäre ich wohl kaum durchgekommen. Als mir diese Zusammenhänge aufgingen, wusste ich gar nicht, was ich denken oder sagen sollte. Ich empfand eine unbeschreibliche Dankbarkeit. Männer, die mich kaum kannten, hatten sich ohne Wenn und Aber schützend vor mich gestellt. Ich war erst 16 Jahre alt, ein unerfahrener und politisch vollkommen ahnungsloser Grünschnabel. Niemals hätte ich ihnen im Lager von Nützen sein können, dennoch hatten sie mir geholfen. Am meisten erschütterte mich ihre Selbstlosigkeit. 2 Jahre lang war ich von brutalen Schindern umgeben gewesen, denen ich als unwertes Leben galt. Ich hatte selber nicht mehr damit gerechnet, zu überleben. In solch aussichtsloser Lage auf Menschen zu treffen, die eine humane Haltung vertraten und bereitwillig ihr eigenes Leben für mich aufs Spiel setzten, das war der eigentliche Einschnitt, das eigentliche Glück gewesen. Natürlich konnte ich nur wenig tun, gemessen an dem, was sie für mich getan hatten. Aber als Otto Grosse mich nach ein paar Tagen fragte, ob ich nicht so bald wie möglich nach Hause wollte, sagte ich nein. Die Kommunisten hatten mein Leben gerettet. Nun würde ich mein Bestes geben. Das war absolute Ehrensache. Tags darauf fuhren Hermann und ich in ein Verpflegungsamt nördlich von Erfurt an. Was wir fanden und für brauchbar hielten, luden wir auf. Als Hermann den Wagen zur Rückfahrt nach Buchenwald gestartet hatte, hielt ich es nicht mehr aus. Sag mal, können wir vielleicht einen kleinen Umweg machen? Du weißt ja, meine Leute. Hermann lachte. Menschenskinder, sag das doch gleich. Klar können wir. Er wendete das Fahrzeug und fuhr in die entgegengesetzte Richtung nach Langensalza. Als wir am Marktfeld ankamen, beschlich mich ein ganz komisches Gefühl. Unser Haus stand noch und aus den Wohnungen drangen leise Stimmen und Geräusche. Zumindest auf den ersten Blick hatte sich in den letzten 2 Jahren nichts verändert. Wir stellten den LKW ab und stiegen aus. Kinder rannten auf uns zu und sprangen um uns herum. Ansonsten ließ sich niemand blicken. Ein Laster von der Waffen-SS und darin 2 Männer in Zebrastreifen, das war den Erwachsenen nicht geheuer. Schließlich kamen ein paar Nachbarn, die mich erkannten, ungläubig näher. Ich war es tatsächlich. Völlig aufgelöst riefen sie nach meiner Mutter. Marianne, Marianne, mach hinne und komm runter, dein Junge ist hier. Unser Küchenfenster stand offen, aber meine Mutter sah nicht mehr raus. Wir hörten sie schimpfen. Ich werd euch was, hört auf mich zu verkohlen. Als die Aufregung draußen nicht nachließ, kamen sie doch nach unten und wollten gleich wieder loszetern. Doch dann sah sie mich, wurde ganz starr, brachte keinen Ton über die Lippen. Eine Sekunde später fiel sie um. Meine Mutter hatte nicht damit gerechnet, dass ich noch lebe. Der Schreck war ihr in die Knochen gefahren und es dauerte eine Weile, bis sie überhaupt etwas sagen konnte. Schluchzend drückte sie mich immer wieder an sich. Meine Geschwister wussten gar nicht, was los war. Sie guckten, fassten mich an, guckten wieder. Ganz verlegen saß ich bei ihnen in der Stube. Ich hatte einen vertrauten Geruch in der Nase, sah in ihre vertrauten Gesichter. Mir schien die Zeit sei zurückgedreht worden. Erst in dem Moment begriff ich, dass der Schrecken wirklich vorbei war. Das trieb mir die Tränen in die Augen, aber ich riss mich zusammen. Von meinen Geschwistern wollte ich auf keinen Fall heulen. Hermann und ich mussten mit unserer Ladung los. Zum Erzählen waren wir kaum gekommen und was wir erlebt hatten, ließ sich nicht in Worte fassen. Meiner Mutter war ein schwerer Stein vom Herzen gefallen. Mir erging es nicht viel anders. Fürs Erste reichte es aus. Gleich in den ersten Tagen nach der Befreiung des Lagers hatten Kameraden begonnen, aus alten Barackenbrettern ein Mahnmal zu zimmern. Es war ein schlichter Spitzpfeiler. Er trug die Initialen KLB, Konzentrationslager Buchenwald, und wurde auf dem Appellplatz in der Nähe des Bunkers aufgestellt. Am 19. April 1945 fand dort unsere Trauerfeier für die Toten statt. Eigentlich war es eine Kundgebung, auf der wir ein Bekenntnis ablegten. Ich kann nicht ausdrücken, was dabei in mir vorging. Alle Blocks waren angetreten, überall waren Fahnen und Transparente zu sehen. Wir nahmen unsere Mützen ab und erwiesen zehntausenden Menschen die letzte Ehre. Ein Kranz wurde niedergelegt, viele hielten die Köpfe gesenkt und weinten. All die Qualen und das erlittene Leid standen einem in dem Moment vor Augen. Aber wer konnte das Ausmaß schon erfassen? Dann hielt Walter Bartel, der Vorsitzende des Internationalen Lagerkomitees, eine Rede, die unter anderem Hermann Brill, Ernst Tape und Walter Wolf verfasst hatten. In 5 Sprachen schallten seine Worte über den Platz. In 5 Sprachen wurde uns das Gelöbnis abgenommen, gegen den Faschismus und für eine andere, eine bessere Welt einzutreten. In 5 Sprachen antworteten alle, die auf dem Appellplatz standen, mit erhobener Hand: Wir schwören. Das war einer der feierlichsten und bewegendsten Augenblicke meines Lebens. Niemals werde ich vergessen, welchen tiefen Zusammenhalt ich inmitten alter Kameraden spürte. Ich verstand, jeder von uns, der überlebt hatte, war den Toten etwas schuldig. Und nicht nur ihnen, auch sich selbst. 56.000 meiner Kameraden waren tot, wie sich später herausstellte. Ermordet, erschossen, abgespritzt, verhungert, an Krankheiten zugrunde gegangen, bei Arbeitseinsätzen umgekommen.
Das gemeinsame Gelöbnis in 5 Sprachen geht in die Geschichte ein als der Buchenwaldschwur. Für Gerd Schramm geht es danach zurück zu den Großeltern nach Erfurt. In meinem Fall waren keine komplizierten Transportfragen zu regeln, da ich praktisch nebenan wohnte. Allerdings ging ich nicht sofort nach Langensalza, sondern entschied mich für einen längeren Umweg. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich nach Erfurt, um meinen Opa Kurt wiederzusehen. Die Sehnsucht nach den Großeltern war groß. Seit über 2 Jahren hatte ich nichts mehr von ihnen gehört. Schreiben durfte ich aus dem KZ ja nur meiner Mutter. Sie hatte mir zwar bei unserem letzten Wiedersehen versichert, Opa Kurt und Oma Hedwig seien wohlauf. Doch was hieß so kurz nach dem Kriegsende wohlauf? Ich wollte mir ein eigenes Bild machen. Damit ich auf den gut 20 Kilometern Fußweg von Ettersberg nach Erfurt an den amerikanischen Militärkontrollpunkten keine Unannehmlichkeiten bekam, zog ich meine Häftlingskluft an. Selbstverständlich hatte ich wie jeder Kamerad ein offizielles Dokument erhalten, das mich als ehemaligen Buchenwaldler auswies. Aber in der Montur war ich für jeden auf den ersten Blick erkennbar. Wie erhofft, blieben mir Erklärungen erspart. An den Kontrollpunkten waren meine Papiere Nebensache. Hatten sich die amerikanischen Soldaten von ihrer Überraschung über meine ungewöhnliche Erscheinung erholt, schüttelten sie mir die Hände, versuchten ein paar Worte mit mir zu wechseln und steckten mir Schokolade, Kaugummi und Zigaretten zu. Als ich ein paar Stunden später in Erfurt ankam, platzten meine Taschen fast aus den Nähten. Die Häuser am Nettelbeckufer waren unversehrt. Genau wie in Langensalza schien hier, rein äußerlich betrachtet, die Zeit stehen geblieben zu sein. Auch die Klingel funktionierte. Mein Gott, Junge! Mehr Worte brachte mein fassungsloser Opa nicht hervor. Er umarmte mich, zog mich in die Wohnung und rief nach seiner Frau. Als Oma Hedwig mich in Häftlingstrillig und mit fröhlichem Gesicht leibhaftig in ihrer Stube sehen sah, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Daran konnte auch die amerikanische Schokolade nichts ändern. Zieh die Sachen aus, Gerd. Du steigst gleich in die Badewanne und dann gibt's was zu essen. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, wie ich in meinen Aufzug auf jemanden wirken muss, der mich lange nicht gesehen und als kräftigen jungen Burschen mit Lockenschopf in Erinnerung hatte. Der verschlissene Zebrastreif war beängstigend genug. Außerdem hatte ich stark abgenommen. Wahrscheinlich sah ich aus wie eine klapprige Schreckensgestalt. Auf dem Weg ins Badezimmer hörte ich, wie Oma Hedwig leise, aber bestimmt zu ihrem Mann sagte, Gott, du nimmst morgen Maß und nähst den Jungen was zum Anziehen. So kann er doch nicht rumlaufen. Und aufgepäppelt werden muss er auch. Der ist ja bloß noch Haut und Knochen. Nach kurzem Aufenthalt in Erfurt fährt er natürlich weiter zu seiner Mutter nach Langensalza. Und es fällt ihm natürlich sehr, sehr schwer, sich erstmal wieder in den normalen Familienalltag einzuleben, überhaupt diesen Alltag wieder zu akzeptieren. Er berichtet dann von den Wirren der Nachkriegszeit, von der Besetzung Thüringens, erst durch die Amerikaner, dann durch die Sowjets. Für die hat er dann auch zeitweise als Übersetzer gearbeitet. Er verlässt schließlich die Thüringer Heimat und arbeitet als Bergarbeiter im Kohlekraftwerk in Nordfrankreich. Das macht er aber auch nur für eine mittlere Zeit und kehrt wieder zurück in die Heimat. Hier arbeitet er dann als Bergarbeiter für Wismut im Westerzgebirge. Er lernt dort im Westerzgebirge seine Frau kennen. Sie kriegen gemeinsam 3 Kinder und leben zwischenzeitlich in Essen, wo er auch als Bergmann arbeitet. 1964, 3 Jahre nach dem Bau der Mauer, kehrt er zurück in die DDR. Er erhält hier zunächst einmal ganz viel Würdigung und auch einige Vorteile, weil er einfach ein ehemaliger Buchenwaldhäftling ist. Er ist aber letztlich sehr unzufrieden mit den politischen Verhältnissen. Er mischt sich deshalb nicht in die politischen Verhältnisse ein. Er engagiert sich stattdessen lieber auf unpolitischer Ebene, beispielsweise in der Freiwilligen Feuerwehr und in anderen Ehrenämtern. Wegen der zunehmenden Unzufriedenheit mit den staatlichen Vorgaben, die er im Rahmen seiner Arbeitsstelle erhält, kündigt er schließlich sogar seinen gut angesehenen Job und gründet dann das erste privatwirtschaftliche Taxiunternehmen, was es damals im Osten gab. Nach 1989 schildert er seine Eindrücke so.
Ruhiger wurde es dennoch nicht für mich. Ein beschauliches Rentnerdasein konnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich brauchte Aufgaben und Betätigung und fand es immer wichtig, dass die Menschen sich füreinander einsetzen. Das ist bis heute eine meiner Grundüberzeugungen. Zu DDR-Zeiten war mein persönliches Engagement klar abgesteckt. Da ich mit Politik nichts direkt zu tun haben wollte, suchte ich mir andere Möglichkeiten, etwa besagte Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Einsätze waren arbeitsintensiv, aber neutral. Und mir konnte keiner vorwerfen, dass ich nichts für das Gemeinwohl tue. Mich regte damals ziemlich auf, wie starrköpfig Funktionäre die Betriebe reglementierten und der Bevölkerung insgesamt nicht mehr Eigenverantwortung und Freiräume zugestanden. Weil der gesunde Menschenverstand oft auf der Strecke blieb, ließ ich mich von der SED nicht vereinnahmen und verweigerte mich dem herkömmlichen Karrierestreben. Ich habe schon Anfang der 50er Jahre gemerkt, dass ich mit Ehrlichkeit nicht unbedingt weiterkomme, aber auf Dauer sehr viel ruhiger schlafe. Letztlich konnte ich nicht außerhalb der Geschichte stehen. Das wurde mir besonders deutlich zur Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs nach dem Mauerfall vor Augen geführt. Meine Firma konnte ich erfreulicherweise nach dem Untergang der DDR fortführen und sogar ausbauen. Doch nach meiner Überzeugung soll ich das Dasein des Menschen nicht an erfolgreichem Unternehmertum und an Geldscheffelei ausrichten, sondern an Würde und gegenseitiger Achtung. Ich habe als sehr junger Mann am eigenen Leibe erfahren müssen, was passiert, wenn solche Grundwerte außer Kraft gesetzt sind. Wenn der blanke Hass regiert und sich gegen jeden richtet, der wegen seiner Überzeugung oder Herkunft als Untermensch gilt und der Vernichtung anheimgeben wird. Diese Erfahrungen konnte ich nie wirklich vergessen, aber lange dachte ich, sie gehörten zur Vergangenheit. Guten Glaubens ging ich davon aus, so etwas könnte sich hierzulande nicht wiederholen. Das sollte sich als schwerer Irrtum erweisen. Der braune Ungeist, der im Zuge der Wiedervereinigung hochkam, hat mich im ersten Moment völlig kalt erwischt. Mit einem Mal krochen im Osten wie im Westen die Rechten aus ihren Löchern, verbreiteten rassistische Drecksparolen und machten Jagd auf Menschen, die angeblich nichts in Deutschland zu suchen hatten. Diese Ausbrüche schockierten mich und sie machten mich furchtbar wütend. Ich war fest davon überzeugt gewesen, dass zumindest in der DDR die antifaschistische Erziehung rassistischen Gedankengut den Boden entzogen habe und den Generationen, die den Krieg und die Nazizeit nicht erlebt hatten, Grundlegendes über Toleranz und Achtung vor allen Menschen vermittelt worden sei. Doch was sich vollkommen hemmungslos und in aller Öffentlichkeit, auch bei uns im Osten, entlud, zeichnete ein anderes Bild. Im November 1990, an meinem 72. Geburtstag, wurde in Eberswalde der angolanische Vertragsarbeiter Antonio Amadou von 50 Nazis so zusammengeprügelt, dass er kurz darauf starb. Ein gutes Dutzend Polizisten stand in der Nähe und rührte keinen verdammten Finger. Antonio war das erste Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wende. Und solche Übergriffe wiederholten sich von nun an Monat für Monat. Man hatte den Eindruck, als sei ein Damm gebrochen. In Hoyerswerda und Rostock wurden die Wohnheime von Asylbewerbern abgefackelt. Da guckten Tausende von Einheimischen grinsend zu und klatschten den Glatzen vor den Augen der Polizei Beifall. Verwaltung und Politiker fühlten sich angeblich dem Volkszorn nicht gewachsen. Ihnen fiel nichts Besseres ein, als die verängstigten Menschen, die tagelang in den Heimen ausharren mussten, in Bussen aus der Stadt zu karren. Wer solche unüberlegten Zeichen von Feigheit setzt, darf sich nicht wundern, wenn die Brände sich ungehindert ausbreiten. Mölln, Solingen, Guben, das waren Ereignisse, die in den 90er Jahren großen Staub aufwirbelten, weil es Tote gab und die Politiker unter Zugzwang standen. Doch Übergriffe im Kleinen gingen entweder völlig unter oder wurden heruntergespielt. Wer sich damals für einen rechtmäßigen Deutschen hielt und dem schlagkräftig Ausdruck verlieh, konnte sich vor Gericht darauf berufen, ein schlimmes Elternhaus gehabt zu haben oder ein verwirrter Einzeltäter zu sein. Die abenteuerlichen Erklärungsversuche waren mir sowas von unerträglich. Wenn jemand einem anderen, der nicht in sein Weltbild passt, bewusst Schaden zufügt, dann liegt dieser Handlung eine Absicht zugrunde. Und wenn der Staat dabei mehr oder weniger tatenlos zusieht und sich bestenfalls um sein beschädigtes Ansehen sorgt, dann offenbart er damit auch seine Haltung. Und zwar nicht nur zu den konkreten Geschehnissen, sondern grundsätzlich. Wie oft Presse und Politiker es auch behaupteten. Es ging bei diesem Flächenbrand weder um Einzelfälle, noch nur um Ausländerfeindlichkeit. Was sich hier zeigte, war eine organisierte rechte Bewegung, die offen Rassismus propagierte und sich auf breite Rückendeckung verlassen konnte. Die Schändungen jüdischer Friedhöfe richteten sich ja nicht gegen Ausländer. Beleidigt, angefeindet und bedroht wurden auch viele Menschen, die längst eingebürgert waren und deren Eltern oder sogar schon Großeltern sich in den Fabriken, im Bergbau und in der Schwerindustrie krummgelegt hatten. Unser Staatsbürgerrecht sieht nicht vor, dass alle, die hier geboren werden oder von Kind an aufwachsen, Deutsche werden. Aber niemand darf als Ausländer diffamiert werden oder wegen seines Aussehens Angst um sein Leben haben müssen. Genauso wenig wie ich und andere, deren Vater oder Mutter keine Deutschen sind, was in meiner Generation nicht so häufig vorkam wie heute. Um es mal auf den hässlichen Punkt zu bringen, jeder, der nicht arisch genug aussah, musste sich warm anziehen. Das konnte ich nur sehr bedingt mit Gelassenheit nehmen. Ich hatte all die Jahre nie einen Gedanken an meine körperliche Sicherheit verschwendet, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, attackiert zu werden. Hätte mich in der DDR jemand angepöbelt, hätte ich ihn sofort angezeigt und gewusst, dass ein solches Verhalten rechtlich geahndet werden würde. Mag sein, dass die Leute im Großen und Ganzen die Klappe hielten, weil sie sich über die Konsequenzen im Klaren waren. Denken und Tun jedoch sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Offensichtlich war Ersteres bei mehr Bürgern, als ich angenommen hatte, den alten Zeiten verhaftet. Wenn ich in der Kneipe zufällig mithörte, wie man über die einstigen Vertragsarbeiter herzog und sie titulierte, ging mir der Hut hoch. Dann hieß es immer gleich, reg dich nicht auf, bei dir ist das doch was ganz anderes. Doch was war denn anders? Ich konnte mir ja schlecht ein Schild mit meinen Personalien auf die Stirn pappen und darauf hoffen, dass es sich ein Nazi aufmerksam durchlas. Aha, sagte und seiner Wege ging. Für mich machte es keinen Unterschied, wie jemand seine Abfälligkeit verpackte oder gegen wen er sie richtete, denn Worten folgten sowieso oft genug die Fäuste. Das war meist nur eine Frage der Zeit und des Alkohols. Dennoch ließ ich mir keine Angst einjagen und mich erst recht nicht anöden. Als Taxifahrer bekam ich von Glatzen mehr als einmal üble Sachen zu hören. Ich geigte ihnen die Meinung oder schmiss sie sofort raus. Wem mein Gesicht nicht passte, der konnte sein Glück gern bei jemand anderes versuchen. Meist offenbarten sich solche Typen als Schwächlinge. Bevor sie sich getrauten, den starken Mann zu markieren, mussten sie sich mit anderen zusammenrotten und ordentlich Mut antrinken. Sobald ich ihren Leitwolf ausschaltete, wusste der Rest nicht mehr so recht, wo es lang ging. Einmal stiegen drei Glatzen bei mir ein, allesamt besoffen. Sie wollten ins 27 Kilometer entfernte Bernau. Auf der Fahrt fingen sie an, mich zu beleidigen, drohten mir mit Dreschen und prallten mir, die Taxe wegzunehmen. Ich lachte bloß. Das könnt ihr gern probieren. Gesetzt im Fall, er kommt heil hier raus. Dann drückte ich auf die Tube und donnerte mit 120 über die relativ schmale, baumgesäumte Märkische Eiszeitstraße. Dem Birschchen, das neben mir saß, sagte ich, guck mal auf den Tacho. Kannst dir bestimmt vorstellen, wie dein Kopf hinterher aussieht, wenn ich bei der Geschwindigkeit die Taxe mit der Beifahrerseite an einen Baum setze. Mit einem Mal herrschte Totenstille. Als wir in Bernau ankamen, sprangen zwei der Spinner sofort aus dem Auto. Der dritte gab mir ein dickes Trinkgeld und fragte, das hättest du doch nicht wirklich gemacht, oder? Ich sagte nichts, sah ihm nur direkt in die Augen. Er konnte noch nicht mal den Blick halten, raunte ganz leise, und flitzte zu seinen Kumpanen. Die Stärksten waren das nicht.
Solche Erlebnisse waren prägend für Gerd Schramm und führten ihn die Notwendigkeit vor Augen, sich bewusst für seine Sache einzusetzen. Das tat er bis zum Ende seines Lebens als Zeitzeuge, wovor er zwei Jahre vor seinem Tod 2016 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Im folgenden Abschnitt berichtet er über die Gründe für sein intensives Engagement als Zeitzeuge.
Manchmal hilft ein unerwarteter Anstoß von außen. In meinem Fall war es ein Beitrag, der 2001 in der Fernsehsendung Monitor über mich ausgestrahlt wurde. Dafür hatte ich mich auf dem einstigen Lagergelände eine Journalistin interviewt. Vor der Kamera erzählte ich zum ersten Mal von meinen Erlebnissen als ehemaliger Buchenwalder. Ich hatte wie viele andere Kameraden bis dahin nie in der Öffentlichkeit gestanden und konnte mir schwer vorstellen, welches Echo ein solcher Beitrag finden würde. Angesichts der üblichen Diskussion ging ich ehrlich gesagt von der sprichwörtlichen Eintagsfliege aus. Umso überwältigter war ich von der Resonanz. Ich bekam Anfragen über Anfragen und wurde zu Veranstaltungen in Schulen und Vereinen eingeladen. Plötzlich stand ich wildfremden Menschen gegenüber, die sich für mein Leben interessierten. Das war ein erhebendes Gefühl. Ich musste erst einmal realisieren, dass die Besucher tatsächlich mich meinten, dass sie hören wollten, was ich zu bestimmten Dingen zu sagen hatte. Ich habe ja nur meine Geschichte. Und ich durfte die späte Erfahrung machen, dass es sich lohnt, sie zu erzählen. Seither liegt mir die Zeitzeugenarbeit sehr am Herzen. Natürlich gewöhnte ich mich auf meine alten Tage erst allmählich daran. Mir ist es zwar nie schwer gefallen, meine Ansichten laut und vernehmlich kundzutun. Das betraf bis dahin eher Diskussionen oder handfeste Streitigkeiten, wo ich auch mal Dampf abließ. Bei der Zeitzeugenarbeit aber komme ich mit den unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch. Ich muss gedanklich auf Fragen vorbereitet sein, die ich mir selber gar nicht gestellt hätte, und mir überlegen, wie ich die Zuhörer bei so einem schweren Thema ins Boot hole. Schließlich will ich sie wenigstens für die Dauer einer Veranstaltung zum Nachdenken anregen. Mit der Zeit ist mir dies wohl gelungen. Kriegt man die Menschen dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was jemand zu einer anderen Zeit leibhaftig erlebt hat, bringt das was in Bewegung. Je eher dieses Bewegen anfängt, desto intensiver ist es in der Regel. Ich finde deshalb die Arbeit mit Jugendlichen besonders wichtig. Im Grunde spüre ich bei jeder Begegnung, wie beeindruckt sie sind, wenn ich mit ihnen spreche und von meinen Erfahrungen berichte. Seit einigen Jahren gehe ich gezielt in Schulen, Jugendclubs und andere Einrichtungen, in denen junge Menschen aktiv sind. Ich bin nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und anderswo aufgetreten. Manche Orte wie Guben, Templin, Hoyerswerda oder meine Patenschule in Finofort habe ich schon öfter besucht. Einige Zeitzeugengespräche kommen durch die Eigeninitiative von Schulleitern oder engagierten Bürgern zustande. Andere werden mit dem Buchenwaldkomitee oder der Präventivabteilung der Polizei organisiert. Inzwischen klinken sich auch Kommunalpolitiker in die Jugendarbeit ein und versuchen, auf gewisse Entwicklungen positiven Einfluss zu nehmen. Das ist meiner Ansicht nach dringend notwendig. Es gibt mir zu denken, dass 15-Jährige während einer Klassenfahrt ein Schild aus dem Bus hielten, auf dem stand »Juden aufhängen« und dass andere ernsthaft glauben, unser Hitler hätte Ordnung geherrscht und man könnte daher mit erhobenem Haupt durch die Welt laufen und lauthals verkünden, »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein«. Bei einer anderen Gelegenheit antwortete ich einem solchen Extremisten, »Ich auch, du Rindvieh«. Selbstverständlich sind das krasse Beispiele, aber sie gehören zur Realität in unserem Land. Mit Empörung oder Belehrung richtet man dagegen nicht viel aus. Ich kann aber versuchen, junge Menschen aufzuklären und gemeinsam mit ihnen erörtern, was so eine Geisteshaltung anrichtet. Ich kann ihnen erzählen, welche Verbrechen im Namen des Faschismus und Nationalsozialismus verübt worden sind. Ich kann sie davor warnen, in Vereine von Neonazis zu tappen. Das ist am glaubwürdigsten, wenn ich über mich spreche. Den meisten Mädchen und Jungen sind bestimmte Zusammenhänge ja gar nicht bewusst. Wie auch? Im Geschichtsunterricht lernen sie Zahlen und Fakten, hören hier und da etwas über Gräuel der Nazizeit, aber das ist nichts Greifbares. Es hilft ihnen auch nicht unbedingt, ihren Weg zu finden oder einen persönlichen Standpunkt zu entwickeln. Wenn sie aber jemand gegenüber sitzen, der genau in ihrem Alter war, als er von den Nazis verfolgt wurde, dann haben sie einen direkten Anknüpfungspunkt und können sich ganz anders in die Geschichte hineindenken. Dazu brauchen junge Menschen jemanden, dem sie ihre Fragen stellen dürfen. Beim Thema KZ haben sie davor oft gewisse Scheu. Deshalb sage ich ihnen immer, es gibt keine falschen Fragen. Wenn sie das für sich angenommen haben, schlägt mir plötzlich eine ungeheure Wissbegier entgegen. Vielleicht hat der Zuspruch, den ich bei der Zeitzeugenarbeit erfahre, auch damit zu tun, dass ich bewusst nicht über Politik rede, sondern mich auf meine Erlebnisse im KZ beschränke. Was die Jugendlichen davon mitnehmen, müssen sie mit sich, mit ihren Eltern oder mit ihren Freunden abmachen. Mit dieser Einstellung bin ich bisher sehr gut gefahren. Bei einer Veranstaltung mit einem Dessauer Jugendclub hatten die Verantwortlichen für das Zeitzeugengespräch etwa 60 Minuten eingeplant. Es dauerte jedoch geschlagene 6 Stunden. Über 80 Jugendliche bombardierten mich mit Fragen und redeten sich anschließend untereinander die Köpfe heiß. In Guben schenkten mir Schüler eine von ihnen gestaltete Zeitung, mit der sie sich um den Titel Schule gegen Rassismus beworben hatten. An vielen Orten gibt es mittlerweile gute Aktionsbündnisse, die auch Eltern und Lehrer einbeziehen. Die Sorge angesichts rechter Tendenzen bleibt. Aber wenn sich Menschen entscheiden, etwas gegen sie zu tun, bin ich stolz, mein Schärflein dazu beizutragen. Es fällt mir bis heute nicht leicht, über meine Zeit im KZ zu reden. Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue in die damalige Situation zurückversetzt, sehe mich auf der Lagerstraße entlanglaufen, auf dem Appellplatz stehen oder in meinem Block sitzen. Doch wenn ich in die Gesichter der jungen Menschen schaue, die in die Veranstaltung mit mir kommen, spüre ich, dass ich als Zeitzeuge tatsächlich etwas bewirke. Es macht mich auch unbeschreiblich froh, seit einigen Jahren in Buchenwald mitzuerleben, wie sich Jugendliche aus verschiedenen Ländern engagieren, damit unsere Erinnerungen bewahrt werden und die Hölle der Konzentrationslager nicht in Vergessenheit gerät. Welchen Respekt und Einfallsreichtum sie dabei an den Tag legen, versetzt mich manches Mal in Erstaunen. Eine solche generationsübergreifende Gedenk- und Aufklärungsarbeit wäre früher in Buchenwald, Auschwitz oder anderen einstigen Lagern nicht möglich gewesen. Ich halte es für zweitrangig, ob man unsere Erfahrungsberichte in Ton- und Bilddokumentation oder in schriftlicher Form festhält. Für mich ist entscheidend, dass unsere Stimme nach unserem Tod weiterhin Gehör findet. Ich hoffe darauf, dass junge Menschen begreifen, was für ein Wert es ist, keiner Willkür ausgeliefert zu sein. Und ich wünsche mir, dass Ihnen meine bzw. unsere Erfahrungen helfen, aus der Vergangenheit zu lernen. Zum 60. Jahrestag der Befreiung Buchenwalds erzählte ein französischer Kamerad, der sich in der Gedenkstättenarbeit sehr engagiert, er würde öfter gefragt, was ihn als alten Mann eigentlich mit der Jugend verbinde. Darauf hat er mit zwei Worten geantwortet. Die Zukunft. Ich sehe das ganz genauso, dass ich es endlich geschafft habe, meine Geschichte aufzuschreiben. Ist kein Ende. Es ist ein Anfang.
Mit diesen Worten endet nicht nur die Biografie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Mit diesen Worten möchten wir auch den offiziellen Teil unserer Lesung beenden. Und wenn ich jetzt immer uns sage, möchte ich zumindest an dieser Stelle nochmal abschließend die lesenden Personen vorstellen. Das habe ich dann leider nicht ganz gemacht. Jule, sie ist von Nikolais Erfurt, hat gelesen. Miriam hat gelesen, sie ist von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, genau wie ich. Und wir haben Saskia und Christine. Saskia ist in einer Schule, ist früher in eine Schule gegangen, die tatsächlich das Thema und die Biografie von Gerd Schramm mit behandelt hat. Und ihre Schulklasse ist auch zu einer Lesung gegangen, die Gerd Schramm hier in Erfurt, glaube ich, gehalten hat, ne? In Jena. Christine war damals oder hat einfach einen sehr engen Bezug dazu, weil sie Pädagogin in der Schule ist und sich für geschichtliche Themen einsetzt. Und bei Nadine habe ich es ja schon gesagt, sie ist Anwohnerin des Nettelbeck-Ufers. Dankeschön.